liebe Frau Horn, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von der heutigen Abendveranstaltung. Sie haben einen ganzen Tag hindurch getagt, wissenschaftliche Vorträge bis in die feinsten Zergliederungen von Theorien verfolgt, mitdiskutiert. Und nun haben Sie eigentlich ein Recht darauf, so richtig aus der Kiste der Operationen der James Bonds und von John Carey, der Spion, der aus der Kälte kam, zu hören. Und ich muss Sie einfach total enttäuschen, denn Operationen sind wie Schüsse aufs Tor. Die meisten gehen daneben, aber einige treffen. Und dann kriegt man Punkte oder man verliert jedenfalls nicht oder man gewinnt ein Ansehen. Also das ist mit dem Enthüllungsjournalismus so wie bei einem Reporter bei einem Fußballspiel, der sagt, ja, dieser Verein, der hat 60 Mal daneben geschossen, einmal hat er getroffen, gewonnen hat er auch. Also die 60 Schüsse nun hochzuspielen, was da alles daneben gegangen ist, ist ein abendfüllendes Programm, aber das brauchen wir auch nicht zu tun, denn ich bin zusammen mit der Frau Horn und dem Smith, der hier unter uns ist, auch Mitglied eines Gesprächskreises Nachrichtendienste. Und der hat diese Funktion auf der Grundlage von soliden Kenntnissen, wenn auch nicht soliden operativen Kenntnissen von heute, berechtigte, legitime Fragen der Bürgerinnen und Bürger, der Besucher nach dem Verhältnis zwischen Geheimdienst und Regierung in Deutschland zu fragen und das auch angemessen zu beantworten, vertieft zu beantworten. Und so sehe ich auch meinen heutigen Auftritt bei Ihnen als ein Bemühen, Ihnen ein Bild von dem Spannungsverhältnis zwischen geheimem Nachrichtendienst und Regierung bei uns und bei anderen zu vermitteln und die verschiedenen Faktoren ins Gespräch zu bringen, die dabei jeweils eine Rolle spielen sollten oder eine Rolle spielen können. Was habe ich heute Abend hier vor? Ich möchte auch von der Abwehr sprechen, aber das eingebettet in eine kurze Einführung oder eine Einführung, kurz oder nicht kurz, über die Rahmenbedingungen für Geheimdienste und ihre Rolle in der Machtpolitik von Regierungen, bei uns und bei anderen. Zweitens über die Defizite der Strukturen der Geheimdienste bei der Erfüllung der Aufgaben, die sie eigentlich haben sollen, nämlich mögliche Bedrohungen früh zu erkennen und die Regierung zu beraten, dabei zu beraten, auf dieser soliden Grundlage eine Politik zu entwickeln. Drittens die Bedeutung des Begriffs Abwehr, weil wir darüber ja heute Abend und den ganzen Tag und morgen auch noch diskutieren, im nachrichtendienstlichen Bereich zu schildern. Dann die Frage zu behandeln, warum brauchen eigentlich Demokratien Nachrichtendienste? Brauchen sie eigentlich nicht. Ne? Es war auch sozusagen die Friedensdividende, die nach 1990 eingeklagt wurde. Und schließlich und endlich, auf welchen Wege, meine Damen und Herren, sichert sich eine Regierung, ein Staat dagegen, dass in seinen Mauern, in seinem Kreis, innerhalb der Grenzen einige Einrichtungen sind, die verdeckt operieren, die auch das Recht haben, eine Reihe von Operationen verdeckt im Lande oder im Auslande durchzuführen? Und wer sichert eigentlich die Öffentlichkeit gegen den Missbrauch dieser Vollmacht, dieser legal gegebenen Vollmacht im Umgang mit Einflüssen in der Informationspolitik, in der Berichterstattung, im Umgang mit anderen Diensten auf der Welt und schließlich und endlich dann immer die obligate Zusammenfassung. Aber auch möchte ich einige Worte darüber verlieren, was denn eigentlich Geheimdienste sind. Und ich fange mit der Überschrift an, die die Grünen-Fraktion bei einer Anhörung vor 3 Wochen im Deutschen Bundestag, also in einem der Ausschussräume des Deutschen Bundestages, zum Thema Bekämpfung des Terrorismus, Grenzen, wo sind die Grenzen, eingeladen hatte und als Überschrift darüber geschrieben gebracht hatte: Bundesnachrichtendienst, Bekämpfung des Terrorismus, wo sind die Grenzen? Und nun musste ich dieses Publikum enttäuschen. Und Sie auch. Geheime Nachrichtendienste sind in Deutschland, andere Länder kommen später dran, in Deutschland heute, nach 1945, Informationssammlungsstellen, die keine Vollmacht haben, irgendjemanden auf der Welt zu verhaften. Sei es auch nur für eine Stunde. Sei es auch nur, bis ein Richter da ist, der das bestätigen könnte. Und wenn man keine Menschen verhaften kann, das gilt auch für das Bundesverfassungsschutzamt, dann kann man auch keinen foltern. Und damit stellt sich die Frage, wo sind die Grenzen in einer Grauzone, wann darf man etwas verwenden von anderen, wann darf man es nicht. Dies ist also zunächst einmal die wichtigste Feststellung für Sie, dass ein Nachrichtendienst, sei es Außen- oder sei es der Verfassungsschutz, die beauftragt sind, und das ist die Funktion des Geheimen Nachrichtendienstes, Informationen von Relevanz für die Bundesrepublik Deutschland auf dem internationalen Parkett und im Falle des Bundesverfassungsschutzes von Relevanz für die innere Sicherheit sind, zu sammeln und auszuwerten und darüber die Bundesregierung zu unterrichten. Nun können Sie sagen, naja, das macht der auf den Feldern, auf denen es ihm Spaß macht, und er guckt weg, wenn es ihm nicht Spaß macht. Es gibt dafür ein Aufgabenbuch. Das wird langfristig, mittelfristig, kurzfristig aufgestellt und überprüft, und nachher wird abgehakt und auch diskutiert, ob und was gebracht worden ist. Was klärt er auf? Er klärt auf mögliche Gefahren, also Bedrohungen für die äußere und die innere Sicherheit, also innere Sicherheit insofern, als ja wir heute mit grenzüberschreitenden Gefährdungen zu tun haben und vieles davon im Ausland sich abspielt. Er klärt auch auf über Potenziale möglicher feindlicher militärischer Aktionen. Das ist heute marginalisiert, aber muss immer noch aufrechterhalten werden. Und er bereitet die Grundlagen für Entscheidungen vor, die die Regierung in Wahrnehmung ihrer äußeren und inneren Verpflichtungen und Interessen wahrnimmt und sich beispielsweise mit finanziellen Mitteln an einer Krisenmanagement oder mit Soldaten oder Polizisten oder Entwicklungshilfe oder mit anderen Dingen beteiligt und natürlich wissen will, in was für eine Lage versetze ich uns da. Ich muss das wissen. Und das können Sie nicht aus der Presse zuverlässig erfahren. Sie erfahren manches aus der Presse, manches auch gepflanzt. Sie können das auch nicht von den viel Zitierten, und zu denen gehöre ich auch, Diplomaten erfahren, denn die haben nur offene Zugänge. Die haben offizielle Zugänge, aber wenn die anfangen, geheimdienstlich sich zu betätigen, dann werden sie nicht lange in dem Land bleiben. Und schließlich und endlich muss er natürlich den Dienst und andere, die davon betroffen sein können, warnen, wenn er durch andere Dienste unterminiert wird oder versucht wird zu unterminieren. Und das ist im ganzen Paket der geheimen Nachrichtendienste die Abteilung Abwehr. Abwehr ist gegen Spionage. Aber wie kommt es dahin, dass wir in Deutschland immer von Abwehr sprechen und eigentlich die Gesamtheit der Nachrichtendienste meinen? Das hängt damit zusammen, dass Deutschland, als es die Weimarer Republik war und all die Bedingungen des Versailler Vertrags zu erfüllen hatte, auch ein Reichswehrministerium hatte. Und in der Vergangenheit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, über den Generalstab Pläne für militärische Operationen in andere Länder hinein gemacht wurden. Und dafür brauchte man nachrichtendienstlich gewonnene Unterlagen. Und dieses Reichswehrministerium stellte sich zu Recht auf den Standpunkt, wir müssen uns gegebenenfalls verteidigen gegenüber Bedrohungen militärischer Art. Und das müssen wir aufklären, also Potenziale anderer Länder und deren Absichten. Und das nannten sie dann Abwehr. Davon war dann wieder eine Unterabteilung die Gegenspionage, aber in Deutschland und auch im Dritten Reich war es Abwehr, immer der Begriff Abwehr, und der hing mit dem Namen Canaris zusammen, der dieses Amt nach einer bunten militärischen Laufbahn und weiterhin bunten militärischen Laufbahn und einem Lebenslauf, der für Romanschreiber wie ein riesiges Depot von interessanten Auf- und Abs und Hin- und Hers dienen kann. Dieser Canaris, den will ich mit einer Sache zitieren, die er 1932 verfügt hat, ohne dass ich weiß, ob es immer eingehalten worden ist, in der Abwehr der Reichswehr und nachher im Oberkommando der Wehrmacht, wo das hin überführt wurde, ist Folter verboten. Das Motiv für dieses Verbot war die eigene Disziplin, die Disziplin in der eigenen Truppe. Und dies, meine Damen und Herren, würde ich sagen, ist in der Tat eines der wichtigsten Motive und sollte eines der wichtigsten Motive für große Strukturen sein, Folter unter allen Umständen zu verbieten und zu unterbinden. Da ich dabei bin, greife ich einen Punkt von später auf und sage auch, Folter ist ein Mittel der politischen Unterdrückung in der ganzen Geschichte gewesen. Folter ist ein Mittel zur Erzwängung von Geständnissen für politische oder religiöse Strafverfahren. Folter ist kein geeignetes Mittel, um zuverlässige Informationen zu gewinnen. Und das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist auf dem Mist aller derjenigen gewachsen, die etwas mit der Auswertung zu tun haben. Denn die vergleichen eine Nachricht aus diesem Bereich mit dem, was sonst noch vorliegt. Und da sind atypische Aussagen das Typische. Und das ist, muss einen skeptisch stimmen. So, nun sind, kommen wir wieder zurück zu der Einführung in die Thematik von geheimen Nachrichtendiensten. Nun sind das ja nicht immer alles unschuldige Zeitgenossen oder historische Figuren. Man muss akzeptieren, dass Geheimdienste für die Unterdrückung der Bevölkerung, ich sage, missbraucht worden sind, natürlich vornehmlich über die inneren Systeme, aber nicht nur über die inneren Systeme. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch ein Land wie Deutschland mit der Vergangenheit des Dritten Reiches sensibel bei der Frage, müssen wir einen Geheimdienst haben und wenn wir einen haben, wie kann der kontrolliert werden? Auch können Geheimdienste staatsstreichähnliche Aktivitäten entfalten, wenn ihnen das System sozusagen nicht gefällt. Denn sie haben ja die Abschirmungsmöglichkeit und das ist ein typisches Phänomen für sie. Sie brauchen also nicht erst eine Tarnkappe aufzusetzen. Sie haben die Tarnkappe und sie können fast alles damit rechtfertigen. Die Operation Walküre 1944 war die Maßnahme, die von den deutschen Streitkräften ergriffen werden sollten für den Fall eines Staatsstreiches gegen das Regime. Und diejenigen, die den Aufstand unternommen haben, haben dieses Wort Walküre genommen, um gleichsam zunächst das Vertrauen der Öffentlichkeit und der Regierung und also was weiß ich, auf ihre Seite zu ziehen. Also die Manipulation um den Staat herum und in den Staat hinein ist eine Möglichkeit von abgeschirmten Diensten, also auch von Geheimdiensten. Nun, wie kann man sich schützen? Das gehört auch zur Definition der Geheimdienste. Zur Definition der Geheimdienste in allen westlichen Ländern heute. Es ist nicht immer so gewesen, aber wer ein besonders schlechtes Renommee hat, der kümmert sich um diese Frage besonders. Und wir sind darin, nach meinem Dafürhalten, relativ gut verankert in einer Rechtsstaatlichkeit, die in der Lage ist, die Akte des Dienstes nachzuvollziehen und zu überprüfen über die parlamentarische Kontrolle. Und dabei wird nicht der Dienst kontrolliert in erster Linie, sondern die Regierung wird kontrolliert und auf dem Wege über die Regierung dann auch die Dienste, sowohl was die Aktivitäten anbetrifft, was die Ergebnisse anbetrifft, als auch was das Budget antrifft. Es ist also kein Budget, was irgendwo in einem Reptilienfonds untergebracht ist und ohne Rechenschaft ist. Auch der Rechnungshof kommt in die Geheimdienste, der Datenschutz und die speziellen Verfahren für die Fälle, wo ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Bürgers und auch der nichtdeutschen Mitbürger des Landes ins Auge gefasst wird. Dies alles könnte zu der Schlussfolgerung führen, dass wir es mit einem zahnlosen Geheimdienst zu tun haben. Wenn ihm das alles sozusagen vom Parlament nachgeprüft werden kann, dann kann er eigentlich sich ja nichts mehr erlauben. Und da muss ich jetzt einen Sprung machen, auch wieder auf das spätere Stück des Vortrags, der dann vielleicht gar nicht mehr zum Zuge kommt, macht auch nichts. Das Ansehen des Bundesnachrichtendienstes wegen seines Produkts ist höher als das der meisten Dienste in der Welt. Also pro domo werden Sie sagen. Nein, von der Struktur her. Und alles, was in diesem Nachmittag in Vorträgen gesagt wurde, würde mich zu der Schlussfolgerung leiten, kann uns alles nicht von den Socken reißen, denn wir sind auf diese Diversifizierung des Gefährdungspotenzials über die staatlichen Strukturen in die zivilen Gesellschaften hinein nicht bestens, aber vom Ansatz her richtig positioniert, weil der Bundesnachrichtendienst eine Berichterstattung, also eine Bewertung von Problemen oder von Ländern oder von Personen hat, in die alle Komponenten von Relevanz unter einem Dach hineinfließen. Militärische, nicht militärische, technische, wirtschaftliche, kulturelle, religiöse, you name it, was auch immer, großes Internet vernetzt oder kleine Internetvernetzung, alles ist unter einem Dach, wird also bearbeitet auf der Grundlage der geheimdienstlich gewonnenen Informationen, technisch, menschliche Quellen, aufgrund des Austausches mit befreundeten Diensten, aufgrund der Medien, aufgrund der diplomatischen Berichte, aufgrund der internationalen Organisationen. Und es wird gemacht von Experten, die das längere Zeit hindurch machen. Vor diesem Hintergrund geht dieses Material an alle relevanten Ressourcen, nicht nur an eine Person im Bundeskanzleramt oder an den Bundeskanzler persönlich oder an einen Minister, Auswärtiges oder Verteidigung, an alle Ressourcen, die eine Kompetenz haben auf der Leitungsschiene und auf der Arbeitsschiene. Sie haben alle dasselbe vor sich und alle haben das Recht, nachzufragen und sagen, ja, ist das auch richtig? Habt ihr nochmal an dies und jenes gedacht? 40 Jahre hat dieser Dienst in Pullach herum vegetiert. Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass er an den Sitz der Regierung geht. Die Regierung wollte das nicht und die Bayern wollten das auch nicht. Heute, nach dem Ende des Kalten Krieges, wird es als eine Selbstverständlichkeit angesehen, dass der Dienst, der BND mit seiner Auswertungsabteilung, ob das andere kommt, wollen wir mal auch dahingestellt sein lassen, Geld und gibt es auch ein paar lokale Interessen in Bayern, aber dass die Auswertung dieses Dienstes hier in Berlin ist. Und die kurzen Wege, ist heute auch alles elektronisch verknüpft, werden genutzt und zeigen, dass die Regierung weiß, dass sie ihre Engagements in Kosovo und in Afghanistan oder warum nicht in Irak aus guten Gründen einnimmt und ihre Entscheidungen vor dem Lichte der Lagebeurteilungen überprüfen kann. Und es steht bevor, ist im Grundsatz verabredet, dass auch in Anlehnung an das neue Gefahrenmuster die taktische Aufklärung für die Streitkräfte, die immer, auch während des Kalten Krieges, eine Prärogative der Bundeswehr geblieben war, denn also in 30 Kilometer von der Grenze, wo die Soldaten und die Fronten einander gegenüberstehen, da weiß das Militär besser, was man mit 10 Panzern anfangen kann und was das bedeutet, als irgendein Fachmann des BND, obwohl wir auch der BND auch Offiziere in Rotation und als Dauerverwender hat. Aber heute sagen die Streitkräfte, nein, wir müssen diese taktische Aufklärung vom Bundesnachrichtendienst machen lassen, weil wir in Afghanistan oder wo auch immer es mit einem Umfeld zu tun haben, aus der uns Bedrohungen der verschiedensten Art von Soldaten, bewaffneten Verbänden, von bewaffneten nicht-militärischen Verbänden, von Unruhestiftern, von religiösen Konfliktfeldern ins Haus stehen, mit denen wir als brave taktische Aufklärer nichts anfangen können. Ihr müsst das machen. Und das ist für mich der schlagende Beweis dafür, dass dieser Dienst exemplarisch ist, dass alle Komponenten einer Bedrohung gewichtet den verschiedenen Stellen der Regierung und so weiter zur Verfügung gestellt werden kann. Amerika ist ja nicht unklug, die wollten das auch. Und die haben das auch zu einer Zeit versucht, als sie noch in Deutschland hinsichtlich der Bedrohung durch die sowjetischen Streitkräfte von der Organisation Gehlen in Pullach bedient wurden. CIA ist im Prinzip das Gleiche, eine Auswertung und Beschaffung nach Regeln, die in der Regierung zusammengesetzt werden. Aber In Amerika gibt es eben weiterhin verschiedene Dienste, vor allem beim Verteidigungsministerium, in der Atomenergiebehörde und in einigen anderen Ressorts, sodass wir heute eine Lage in den Vereinigten Staaten haben, in der diese Geheimdienste, um auch morgen und übermorgen budgetiert zu werden, die Welt ein bisschen nach den Bedürfnissen ihres Dienstes oder des Ressorts sehen. Herr Ramsfeld war nicht besonders beeindruckt von der Nichtgefahr, die der CIA hinsichtlich Al-Qaida und ABC-Waffen in Irak berichtete und hat dann nochmal eine Überprüfung aller dieser Ergebnisse mit einer speziell zusammengesetzten Gruppe vornehmen lassen. Mit welchem Ergebnis wollen wir mal dahingestellt sein lassen. Aber wichtig ist, dass auch in Amerika dieser Versuch gemacht worden ist, aber heute ist es für CIA auch mit der neuen Einrichtung eines Oberdirektoren für alle Dienste außerordentlich schwer, die Diskrepanz in den Aufwendungen für die Geheimdienste, die unter dem Verteidigungsministerium stehen, also NSA, der macht die SIGINT, also die elektronische Aufklärung, und den militärischen Diensten in allen Teilstreitkräften mit Milliardenbeiträgen und dann der relativ kleinen Summe, die beim CIA untergebracht ist, das Gewicht von CIA immer so zur Geltung zu bringen, wie es bei einer nachrichtendienstlichen Schau eigentlich wünschenswert sein müsste. So, dies, meine Damen und Herren, wollte ich als Beschreibung dessen, wovon wir heute Abend hier reden, voranstellen. Das, was ich zum BND gesagt habe, gilt auch für das BfV, das Bundesverfassungsschutzamt, eine Einrichtung nachrichtendienstlicher Aufklärung, natürlich geboren unter den Bedingungen des Kalten Krieges gegenüber den Unterminierungsbemühungen der KP oder der sowjetischen Dienste, aber auch gegenüber Mafia-Strukturen und den Handel und dem Handel und den Organisationen, die den Handel mit Menschen und mit nicht reinem, also mit verschmutztem Gelde und so weiter betreiben. Das macht der Innendienst, und er hat heute die Hauptverantwortung dafür, dass in Deutschland Frühaufklärung und Früherkennung betrieben wird. Und diese beiden Dienste plus alle anderen Abteilungen der Länder und das Zollamt und wer auch sonst noch Zugang zu Informationen geschützten Charakters hat, arbeiten zusammen in dem gemeinsamen Terrorismuszentrum, Aufklärung des Terrorismuszentrums hier in der Nachbarschaft in Treptow in Berlin. Das sind insgesamt 40 Einrichtungen, und das ist eine gute Sache, die wird sich noch verbessern müssen. Nun, meine Damen und Herren, also zum Verhältnis zwischen den Nachrichtendiensten und dem und der Regierung. Ausgangspunkt der Betrachtung sollte eine Reflexion sein, was bei unseren amerikanischen und britischen Freunden, also besonders bei den amerikanischen Freunden, beim 11. September passiert ist und was nicht passiert ist, und was bei britischen und amerikanischen Freunden in Bezug auf Irak passiert ist. Amerika hat keinen Nachrichtendienst, der sich mit der inneren Sicherheit der Vereinigten Staaten beschäftigt. Amerika hat FBI, das ist eine Polizeiorganisation, entspricht dem Bundeskriminalamt. Eine Abteilung davon befasste sich, und sicherlich im Rückblick auf Hoover und auf McCarthy, mit Gegenspionage, also Abwehr der kommunistischen Unterminierung und Abwehr, Verhinderung der Spionage der Sowjets oder anderer WP-Staaten in die Vereinigten Staaten. Aber sonst ist es eine Polizeiorganisation, die den Verdächtigen sucht, der eine Tat begangen hat. Um aber mit der Nachricht darüber etwas anfangen zu können, dass 11, 12, 20 junge Leute aus Saudi-Arabien, meist aus Saudi-Arabien, bei irgendwelchen Flugschulen, gibt hunderte von Flugschulen in den Vereinigten Staaten, sich haben ausbilden lassen, mit einem bestimmten Typ der Boeing fliegen zu können, starten zu können, landen weiß ich nicht genau. Um aber da auf die Frage zu kommen, was machen die jetzt eigentlich damit? Hat FBI keine Handhabe? Es gibt keinen Verdacht, dass sie irgendeine strafbare Handlung begangen haben. Vielleicht hat einer von denen eine Passfälschung vorgenommen und der ist vielleicht notiert worden, der hat einen falschen Pass. Kann ja sein. Aber damit bin ich noch nicht bei der Flugschule und dabei bin ich noch nicht bei der Frage, was machen die eigentlich jetzt? Wo sind die eigentlich? Und dies ist, was ich die Strukturschwäche von Nachrichtendiensten nenne, wenn sie eine solche große carte blanche, terra incognita bei sich haben mit 260 Millionen Menschen und dem enormen Einstrom und Durchstrom und Abfluss und Kommen von Waren, Dienstleistungen, Personen und Menschen einer freien Gesellschaft, die auch ihre Begrenzungen natürlich hat. Und das war das Alpha und Omega für die Verfehlung, diese nicht notiert, registriert und mindestens dem CIA gegeben zu haben, denn für den CIA war Bin Laden eine bekannte Figur. Man muss hinzufügen, sie haben irgendwann gesagt, ja, den könnt ihr jetzt nicht nach Amerika ausliefern, denn es gibt keine Handhabe, ihn hier oder irgendeinem Gesichtspunkt wegen Straftaten gegen die Vereinigten Staaten vor Gericht zu stellen. Haben sie es also abgelehnt. Aber als Gefahr war es erkannt worden, nur es war nicht so verdichtet worden und es war nicht der Funken rübergesprungen vom FBI. Nun kommt das Zweite, Irak. Nun kommen wir da an eine der wesentlichen Fragen Regierung und Geheimdienst. Ich will einmal annehmen, dass CIA nicht von sich aus dem Präsidenten mitgeteilt hat, dass Saddam Hussein mit Bin Laden zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, unbestritten. Und ich will mal unterstellen, dass die Flugüberwachung der Vereinigten Staaten und Großbritanniens über Irak und die internationalen Kontrollen, die auch zur Zerstörung von zahlreichen ABC-Elementen geführt haben nach dem ersten Golfkrieg, nicht zu dem Schluss gekommen sind, dass jedenfalls eine akute Gefahr für die Vereinigten Staaten, für die Interessen der Vereinigten Staaten im Nahen Mittleren Osten vor dem Hintergrund einer sich aufbauenden ABC-Kapazität oder nur C-Kapazität oder nur A-Kapazität in Irak gegeben sei. Und doch muss ich am Schluss sagen, Sie haben den Außenminister ins Messer laufen lassen im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und der Außenminister Paul hat hinterher festgestellt, dies war seine größte und schwerste Niederlage. Das heißt, meine Damen und Herren, was notwendig ist, Mut vor Königsthron. Wenn Sie derjenige sind, der den besten Überblick hat über alles, was es dort gibt in Irak und was es nicht mehr gibt und was geschehen ist und welches Vertrauen Exilpolitikern entgegengebracht werden kann und darf, dann müssen Sie handeln. Aber es gibt keinen Anspruch vor dem Gesetz. Es gibt nur einen moralischen Anspruch. Und dies nicht getan zu haben, wird nicht meinen zeitbezogenen Kollegen, aber den Nachfolger von vielen Kollegen von mir im CIA sicherlich schwer getroffen haben, dass er nicht in überzeugenderer Weise den Präsidenten davon abgehalten hat, die Begründung für den Krieg auch in Al-Qaidas Verbindungen und in dem Vorhandensein einer bedeutenden ABC, also in einzelnen Bereichen von ABC-Kapazität begründet zu haben. Der Entschluss zum Krieg, wie heute bekannt ist, ist natürlich schon unabhängig davon getroffen worden, in Bezug auf Irak, nicht in Bezug auf Afghanistan. Aber das Gewicht des Geheimen Nachrichtendienstes bei der Beurteilung der Sicherheitslage muss dann voll durchschlagen. Und das ist die schwerste Stunde für einen Chef des Amtes. Aber das muss er wissen, wenn er das Amt annimmt. Ich sage bei der Gelegenheit auch, dass in der Bundesregierung die Tendenz bestand, als es um die Erkenntnisse über die deutsche industrielle Beteiligung an der Chemiewaffenfabrik in Rabta in Libyen gab, zu verbreiten, auch in die Öffentlichkeit zu verbreiten, dass man davon nichts gewusst habe. Und da bin ich an die Öffentlichkeit gegangen und habe gesagt, nein, der Bundesregierung ist das berichtet worden. Ich bin natürlich von vielen dafür kritisiert worden, weil doch die Regierung immer die Möglichkeit haben muss, das, was der Dienst tut, zu negieren, also zu sagen, wissen wir nichts davon. Das gilt für Operationen, aber es gilt nicht für das, was am Tisch abgegeben worden ist und worüber diskutiert worden ist. Und wenn diese Loyalität der einen Seite zur anderen Seite nicht gewahrt wird, dann muss sich ein Haus auch im Interesse der Angehörigen des Hauses dazu äußern. Und wie gesagt, ist mir ja auch nichts passiert, alles überstanden und nur eine ruhige Nacht mehr. Nun, lassen Sie mich nochmal auf die Rahmenbedingungen des Dienste eingehen, die ich schon in anderem Zusammenhang geschildert habe, aber ich will das noch einmal zusammenfassen. Die Nachrichtendienste in der Bundesrepublik Deutschland sind heute gesetzlich geregelt. Sie sind aber erst gesetzlich geregelt seit 1990, das Verfassungsschutzamt sehr viel früher, weil es sich um Eingriffe in die Bürgerrechte und in Zusammenarbeit mit inneren deutschen Behörden handelte, aber der Auslandsnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst, das ist das, was Abwehr meint heute, die Abschirmung gegen Spionage, sind erst 1990 gesetzlich konzipiert worden, also festgelegt worden. Und der Grund dafür, meine Damen und Herren, war nicht, dass man ihn in einen Schwebezustand lassen wollte, sondern der Grund war dafür, dass man sich sagte, ich kann doch nicht dem Bundestag ein Gesetz vorschlagen, in dem ich feststelle, hier ist ein Dienst berechtigt, im Rest der Welt Informationen auf geheimdienstlichem Wege zu sammeln und der Bundesregierung darüber zu berichten. Das muss doch von dem Rest der Welt als eine sozusagen Herausforderung und als ein Abwatschen angesehen werden. Da hat sich die Perzeption der internationalen Staatengemeinschaft vollständig geändert. Und zwar in Verbindung mit Rüstungskontrollabkommen. Rüstungskontrollabkommen haben alle eine Formel, dass bei den Überprüfungskonferenzen die Ergebnisse nationaler geheimdienstlicher Arbeit in die Diskussion eingebracht werden können. Nach wie vor wird der Mr. Meyer, wenn er in, was weiß ich, in Russland, Moskau erwischt wird, dass er gerade einem russischen Bürger einen Auftrag gibt, dies oder jenes zu tun, verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Das ist ja verständlich, denn man verstößt gegen die Gesetze des Landes. Aber insgesamt hat weltweit betrachtet, völkerrechtlich betrachtet, die Existenz der Nachrichtendienste eine enorme Aufwertung erfahren, dadurch, dass in allen, und das sind wichtige Abkommen, internationalen Rüstungskontrollabkommen und auch Abrüstungsabkommen, die Unterlagen nationaler Dienste akzeptiert werden. Nicht, dass der Inhalt akzeptiert wird, aber dass die Vorlage akzeptiert wird. Und dies, meine Damen und Herren, ist eine wichtige Veränderung, erstens nach der gesetzlichen Lage im Lande, aber auch nach der Absicherung der Dienste in der internationalen Zusammenarbeit. Zweitens ist die Kontrolle dieser Dienste, ich sagte schon, durch Gesetze geregelt, dergestalt, nach meiner Einschätzung, dass sie nicht ineffektiv werden, sondern dass sie im Gegenteil eine Legitimation durch das höchste Organ, wenn wir mal außerhalb der Gerichtshöfe die Revue passieren lassen, durch das höchste politische Organ, nämlich das Parlament, erfahren, das die Kontrolle ausübt, demgegenüber sie im Zweifel zur Berichterstattung verpflichtet sind. Und ich sage als Praktiker hinzu, für mich ist die parlamentarische Kontrolle ein Schutzmittel gegenüber potenzieller oder tatsächlicher Willkür der Regierung im Umgang mit den Diensten. Ich wiederhole nochmal den Satz. Die parlamentarische Kontrolle von Regierung und Diensten ist für mich in meiner Retrospektive ein politisches und auch rechtliches Schutzmittel gegenüber möglicher Willkür der Regierung gegenüber den Diensten, denen gegenüber sie ja eine Verfügungsgewalt haben. Sie können Menschen entlassen, sie können sie kritisieren, sie können sie nach außen exponieren und sie können sie auch indirekt Schaden zufügen, wenn sie das wollen. Aber wenn die Angelegenheit vor das Parlament kommt, dann bildet sich das Urteil, das Parlament ein eigenes Urteil, und dies habe ich bei mehreren Gelegenheiten erfahren. Der Umstand, dass Parlament sich durch Gesetz und durch Kontrolle mit den Diensten beschäftigt, gibt dem Dienst die nötige Legitimation, gibt dem Dienst die nötige Fähigkeit, seine Aufgaben effizient durchzuführen, und gibt ihm die Sicherheit, dass er nicht nur aus taktischen Gründen von der Regierung an die Seite gedrückt wird, sondern im Zweifel im Parlament konkurrierend zur Regierung zu einem Fall Stellung nehmen kann. Das letzte Beispiel dafür ist natürlich die Diskussion im Parlament über die beiden BND-Beamten in Irak. Bei der Anhörung in der Grünen-Fraktion wurde ich gefragt, wieso sind die eigentlich dort? Ja, sage ich, wohin soll denn der Dienst nicht gehen, wenn nicht in die Krisengebiete? Er muss in den Krisengebieten der Welt vorhanden sein, insbesondere dann, wenn das politische Engagement oder Nicht-Engagement der Regierung auf sichere Grundlagen gestellt werden muss. Und zweitens ist der Umstand, dass das Parlament getankt hat, dass das Parlament, nicht das Parlament, das parlamentarische Kontrollorgan, das sicherste Mittel gewesen, dem Enthüllungsjournalismus gegenüber Paroli bieten zu können. Der Enthüllungsjournalismus hat seine Rolle. Aber wenn er der Einzige ist, der über eine Sache sprechen kann und der Dienst sich aus Gründen des Geheimschutzes nicht äußern kann, dann bleibt es bei dem, was der Journalist in die Welt gesetzt hat, und eine Korrektur oder eine Kommentierung mit sachlicher oder politischer Basis kann nicht stattfinden. Auch der Regierung wird man nicht vertrauen. Wenn aber im Parlament selbst diese Auffassung, die vorgetragen worden ist und die im Einzelnen belegt worden sind, einschließlich Akteneinsicht, sich durchsetzen kann, dann ist damit die Position des Dienstes bei der Umsetzung seiner Aufgaben gestärkt. Der Untersuchungsausschuss wäre nicht zustande gekommen, wenn es nur diesen Punkt gäbe. Der Untersuchungsausschuss ist zustande gekommen, weil die Regierung sich mindestens kritikwürdig verhalten hat bei der Entführung des Masri aus Skopje in Mazedonien und monatelanger Behandlung, Misshandlung, bis er dann zurückgereicht wurde, und die Regierung das nicht in einem Ausschuss berichtet hat. Ob sie an die Öffentlichkeit gehen soll, ist eine andere Frage. Aber dieser Punkt wird also überprüft werden, genauso wie der Punkt überprüft werden kann, lassen Sie mich das noch sagen, ob die Regierung vielleicht doppelbödig gearbeitet hat mit der Nichtbeteiligung, aber der aktiven Zusammenarbeit zwischen den Diensten. Das ist aber nie in Frage gestellt worden. Das kann man rabulistisch hochschrauben, aber Deutschland und Amerika sind Verbündete gewesen und sind es heute im Terroristenkapitel, und sie sind befreundet und sie haben viele Dinge gemeinsam, und die Bundesrepublik hat Deutschland hat auch ja die militärischen Anlagen der USA während des Irak-Konfliktes in der Anfangsphase bewacht. Also da kann man dann sagen, wo die Grenze ist. Und das Dritte ist, dass nicht in Frage gestellt worden ist, dass BND-Beamte Personen in einem syrischen Gefängnis befragt haben, die gesagt haben oder einer gesagt hat, dass sie auch gefoltert worden sind, sondern dass der Vertreter des Bundeskriminalamtes diese Personen befragt hat. Denn da handelt es sich ja um die Vorbereitung eines Strafrechtsverfahrens gegen irgendjemanden, vielleicht gegen diese Personen. Und nach 136 Strafprozessordnung dürfen Geständnisse aus Folterung nicht im Gericht verwendet werden. Und das ist der Punkt, dessen wegen eine solche Befassung des Untersuchungsausschusses auch stattfindet. Der gibt mehr Öffentlichkeit. Die Antragstellung reichte mit 25% der Stimmen des Parlaments. Aber die Mehrheit im Untersuchungsausschuss ist das politisch entscheidende Gewicht bei der Abwägung, die in dem abschließenden Bericht dann drin enthalten sein wird. Ich habe davon gesprochen, dass der Foltervorwurf und die Folterung in den deutschen nachrichtendienstlichen Institutionen nicht möglich ist. Ich habe davon gesprochen, dass Folterinformationen sehr zweifelhaften Wertes sind, und ich habe davon gesprochen, dass Begrenzung und Beschränkung der Strukturen zu einem Defizit in der Leistungsfähigkeit von Diensten führen können. Es gibt ein Element, das mir bei dieser Dimension unserer der Arbeit des Bundesnachrichtendienstes nach wie vor Probleme bereitet. Aber das gilt nicht nur für Deutschland, das gilt für alle. Wenn Sie Material vor sich haben und Sie sitzen in einem wissenschaftlichen Gremium, da sind alle Einlassungen auf Augenhöhe. Der Fachmann für dies und der Fachmann für jenes und der Fachmann für jenes kommen zusammen und zusammen bringen sie einen Bericht aus, wie die Lage oder wie das Problem zu beurteilen sei. Wenn Sie dasselbe jetzt in einen Workshop oder in eine Besprechung in den Bundesnachrichtendienst oder in ein Ressort verlegen, dann verlegen Sie es in eine hierarchische Ordnung. Und plötzlich geht das Gewicht des Fachmannes runter und das Gewicht des Höherrangigen rauf. Und es kann eine Empfehlung zustande kommen, die eine Beurteilung der Lage zustande kommen, die der wirklichen Lage nicht entspricht, die aber den hierarchischen Interessen der Abteilungen oder des Dienstes im Umgang mit der Regierung Rechnung trägt und die also eine Verfälschung der tatsächlichen Lage darstellt und daher auch zu falschen Entscheidungen der Regierung führen kann. Aber wie soll ich das hierarchische Prinzip mit dem akademischen, wissenschaftlichen Prinzip in einen Einklang bringen? Nach meiner Erfahrung, und ich sage dazu, ich habe viele Fachgespräche mit Auswertern geführt über alle möglichen Probleme, und ich habe sie mit dem Ziel geführt, ein Vertrauensverhältnis entstehen zu lassen. Nicht ein Vertrauensverhältnis, dass der Boss sowieso alles besser weiß, sondern dass man mit ihm ringen kann um eine Beurteilung. Und dass es also einen Dialog gibt, der zur Folge hat, dass sicherlich irgendwo das hierarchische Prinzip dabei bleibt, aber dass das Vertrauensverhältnis zwischen den Auswertern und der Leitung dazu führt, dass Minderheitenmeinungen, abweichende Meinungen in dem Bericht an die Regierung enthalten sind. Und wenn erstmal eine abweichende Meinung drin enthalten ist, dann ist eine gewisse Warnung gegeben, dass das mit der Beurteilung so nicht ganz geteilt wird. Auch wenn andere Dienste, Amerikaner, Engländer oder sonst wie, andere Meinungen vertreten, dann wird man das einbringen müssen. Das heißt, das Vertrauensverhältnis zwischen den Auswertern und der Leitung ist von essentieller Bedeutung. Das Vertrauensverhältnis zwischen der Regierung und dem Dienst, in dem nicht nur der Leiter oder sein Vertreter vortragen sollten, sondern andere Einzelvorträge halten. Das Vertrauen kann wachsen, es kann auch abnehmen. Und letzten Endes ist die Vertrauensfrage das Entscheidende, weil die Regierung nicht in der Lage ist, dieses Ergebnis einer Vorlage, einer Beurteilung wirklich nachzuprüfen. Denn sie kann nicht die Quelle einladen und sagen, komm mal her. Und sie kann nicht hingehen und nachgucken, ob da diese Waffen sind oder nicht die Waffen sind. Die Herstellung eines Vertrauensverhältnisses ist das Alpha und Omega. Und das wird nicht zustande kommen, wenn der Dienst Gefälligkeitsbeurteilung abgibt. Oder wenn er dem Druck der Regierung folgt und eine Beurteilung der Lage abgibt, die nicht seiner eigenen Beurteilung entspricht. So arrangiert sich ein Dienst, bewegt sich ein Dienst aus der Glaubwürdigkeit heraus. Also die Kriterien für die Bewertung sind die möglichst expertengestützte Beurteilung mit abweichender Meinung, das Vertrauensverhältnis zwischen Leitung und Auswertern, was nur durch ständigen Kontakt erreicht werden kann, die Bereitschaft, auch andere Positionen aus dem Hause in das Gespräch mit der Regierung einzubringen und dem Parlament nicht nur das Recht der Kontrolle einzuräumen, sondern dem Parlament auch dabei behilflich zu sein, diese Kontrolle auszuüben. Denn das Parlament ist weniger gebunden durch die speziellen Ansichten eines Regierungsmitglieds in einer kritischen Frage, was weiß ich, ob Russland eine Demokratie ist oder nicht, sondern ist da offener. Und schließlich und endlich, meine Damen und Herren, das Gewicht in den Partnerländern. Während der 5 Jahre in Pullach, da war anfangs die Meinung, dass eigentlich die Bevölkerung in der DDR mit dem Staat ganz zufrieden ist, dass es eigentlich ganz gut ist, dass es eine DDR gibt. Nun war ich oft durch die DDR hin und her gereist, weil ich in Moskau war und hatte auch die Diskussionen im NATO-Rat über die Verhältnisse im Sowjetblock und im DDR gelesen. Und da habe ich dem Dienst vorgeschlagen, lass uns mal einen Fragebogen entwickeln. Und dann fragen wir Bürger der DDR, wo wir sie treffen. Also man wird dann nicht auf dem Alexanderplatz hingehen und sagen, ich komme hier vom BND und wollte mal ein paar Fragen an Sie stellen. Aber am Schwarzen Meer ist es schön, am Balatonsee ist es schön, in Prag gibt es viele kuschelige Ecken, in den Zügen kann man auch mal sprechen und bei Besuchen bei den Verwandten hier. Und es gibt genügend, so dass alle halb Jahr so 1000 Stimmen vorlagen nach einem Schema. Und ein gewisser Unsicherheitsfaktor besteht darin, dass der Gesprächspartner das auch korrekt aufgeschrieben hat. Ein gewisser Unsicherheitsfaktor besteht darin, dass das nicht eine seismografische Wiedergabe der Zusammensetzung der Bevölkerung der DDR war. Aber dafür gab es alle halbe Jahr das. Das war das erste Mal seit 40 Jahren, dass jemand außer Journalisten, die mal hier besucht haben, oder Politiker, die hier und da besucht haben, oder Frau Kohl oder Genscher, den Eindruck und jenen Eindruck, aber individuell, zeitlich begrenzt, örtlich begrenzt, gewonnene Eindrücke lassen sich schlecht verallgemeinern und sind der Kritikwürdigkeit ausgesetzt, sind der Kritik ausgesetzt. Und diese Berichte, meine Damen und Herren, die haben dann zum Inhalt gehabt, ja, 75% der Menschen in der DDR wollen die Wiedervereinigung. Wann sie kommt, weiß man nicht. Warum wollte die Wiedervereinigung? Ja, weil dann die Russen raus müssen. Warum sollen die Russen raus? Ja, weil dann das System stürzt. Warum soll das System stürzen? Ja, dann kriegen wir Lebensstandard der Bundesrepublik. Und wie ist das mit der demokratischen Ordnung? Muss nicht sein. Ja, die Dissidenten in der DDR waren für den zweiten deutschen Staat. Alle in Europa waren für den zweiten deutschen Staat, vielleicht sogar in der Bundesrepublik. Weil alle Angst hat, ein Stück Angst. Was wird aus diesem Koloss von 80 Millionen? Da kommen die Gespenster, das ist heute Nachmittag zitiert worden von jemandem, Gespenster als Ordnungssystem von Gefahren oder Manifestationen, Gespenster auf. Also diese Berichte waren von großer Bedeutung für die Meinungsbildung in den Hauptstädten, die zählen. Washington, London, Paris. London und Paris, keine großen Freunde dieser Wiedervereinigung. Aber sie wussten, wie die Stimmungslage ist. Die Militärattachés, die Militärmissionen haben nie eine Umfrage gemacht, was denn die Menschen da über die deutsche Wiedervereinigung wussten oder wollten, denn das war keine Frage, die Militärattachés behandeln sollten. So, ich bringe dies zum Schluss, weil ich wohl mir der Problematik bewusst bin, Mut vor Königsdrohnen, Offenheit innerhalb des Dienstes bei der Auswertung, um ihr möglichst hohe Qualität zu geben und das Entstehen eines Vertrauensverhältnisses, natürlich Loyalität mit der Regierung, aber auch eines Vertrauensverhältnisses, dass man hinter den verschlossenen Türen nachvollziehbare Sachen macht. Denn die Türen sind ja verschlossen, da kann nicht jeder rein und der Verdacht ist groß. Dass dieses Vertrauensverhältnis zwischen Regierung und Parlament und Diensten besteht. Und ich würde sagen, das ist heute eher besser als weniger gut. Und es war damals nicht immer sehr gut. Und woran lag das? Das lag daran, diejenigen, die in der Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland gelebt haben, werden das wissen. Es war eine große Sorge, dass die Dienste und alle anderen Institutionen des Landes von DDR und KGB-Spionen durchsetzt waren. Und da waren ja auch welche, waren auch umgekehrt welche. Aber es waren sie nicht nur in den Diensten, sondern auch in den Kirchen und in den Gewerkschaften und in den Parlamenten und beim Bundeskanzler Brandt. Und Markus Wolf erklärt, ja, das war sein größter Fehler. Ich habe erst von Minister Pauls größten Fehler gesprochen. Und Markus Wolf erklärt sein Platzieren von Guillaume in der Nachbarschaft von Brandt als seinen größten Fehler vor der Interessenlage, die er und die DDR hatten, nämlich möglichst weit in dem Anerkennungsprozess zu kommen, eine verständliche Aussage. Aber dieser ganze Komplex der Verunsicherung über die Zuverlässigkeit hinsichtlich der Penetration, die ist natürlich mit dem Ende des Kalten Krieges verschwunden und die Verlagerung des Dienstes an den Regierungssitz ohne große Diskussion zeigt Ihnen nach meinem Dafürhalten, dass die Regierung die Qualität dieser Berichte anerkennt und dass die politische Elite Deutschlands, wenn man den Ausdruck mal benutzen kann, eher von der Notwendigkeit der Dienste heute überzeugt ist, als sie das während der langen Zeit des Kalten Krieges gewesen ist. Dazu hat natürlich die Situation des internationalen Terrorismus wesentlich beigetragen. Und nun lassen Sie mich ein Wort noch zu dieser Form des internationalen Terrorismus sagen. Frau Horn war so freundlich, meine Besessenheit mit Früherkennung und Frühwarnung hier schon zu zitieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass es möglich ist, etwas größere Strukturen, so wie die Casablanca-Gruppe, wahrzunehmen, nachzuzeichnen und so transparent zu machen, dass man in die Lage versetzt wird, Indikationen, atypisches Verhalten wahrzunehmen und es zuzuordnen. Das Bundeskriminalamt hat das mit den mafiösen Organisationen aus der früheren Sowjetunion getan, bei kriminellen Handlungen. Und ich bin der Überzeugung, dass das auch möglich ist bei allen größeren, nicht ganz spontiartigen Strukturen. Und ich bin der Auffassung, dass auch Spontiartige nur marginal etwas ausrichten können. Die anderen sind schon vernetzt und haben mindestens die Erziehung, die Ausbildung erfahren und sind damit verwundbar geworden, nämlich erkennbar geworden, dass diese Früherkennung möglich ist. Es reicht nur nicht, wenn wir sie in Deutschland haben. Wir müssen sie in Europa haben. Und das ist noch ein weiter, weiter Weg. Nur jede menschliche Organisation hinterlässt Spuren. Und wenn Sie ein atypisches Verhalten vorhaben, dann gibt es auch atypische Verhaltensweisen in dem Umfeld. Das war damals mit der RAF nicht anders, ist heute eine andere Dimension. Aber dafür sind auch die Dienste in vielen Ländern des Nahen und Mittleren Ostens viel besser, wie sagt man, aufgestellt, als das zu anderen Zeiten der Fall gewesen ist. Das ist meine Präsentation des interessanten Spannungsverhältnisses zwischen Regierung und Geheimdiensten. Es ist ein Spannungsverhältnis, auch übertragen dann auf die Öffentlichkeit. Aber in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland, würde ich sagen, ist mit der parlamentarischen Kontrolle und mit der Existenz von Verwaltungsgerichten, Sie können wegen jeder Abhörungsmaßnahme, die gegen Sie verhängt worden ist und die Ihnen ja eröffnet werden muss, vor das Verwaltungsgericht gehen, ohne dass der Dienst Schaden nimmt, dass er also nicht mehr agieren könnte. Der kann weiterhin agieren, muss weiterhin agieren und gegebenenfalls muss er auch einmal eine Last auf sich nehmen, die vor Gericht nicht durchkommt. Dankeschön.